Don't kill and talk, so ticken Mörder, mit Ron und Laura. Hallo Ron.
Hallo, was läuft?
Natürlich sitze bei dir.
Guck mal, das war besser als die vorigen Versuche, die wir hatten.
Ja.
Das ist, ich finde irgendwie so, was läuft, hört sich besser an als
aber das habe ich noch nie verstanden. Ich habe noch nie verstanden, jo, was läuft bei dir?
Ja, das, also laufen tue ich ja. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich denke so. Dann halt immer so, ich laufe nicht, ich sitze.
So, ja, was läuft bei dir? Ja, ich sitze gerade hier und nehme einen Podcast auf und bei dir so. Also ich finde, das hört sich nicht so erfüllend an.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht war der Erfinder dieses Spruchs oder eher der Redewendung besoffen?
Oder war er am Laufen?
Possible. Vielleicht war sein bester Freund am Sitzen. Und deswegen hat er gefragt, was läuft? Damit er läuft.
Egal. Wir interpretieren, glaube ich, zu viel rein. Ja, möchtest du erzählen? Ah, nee. Du machst das hier separat. Okay, dann würde ich sagen, möchtest du mit dem Fall anfangen?
Ja.
Also sollen wir überleiten?
Versuchen wir es. Weiß ich nicht. Ja.
Okay, also anstatt, dass es bei euch jetzt heißt, was läuft, könnt ihr sagen, was hört... Wir lassen das.
Boah, das ist ein scheiß Übergang.
Ich wollte nur einmal cool sein.
Du gehst dann mit der Stimme runter und bist so richtig bereit und dann so... was hört?
Ja, ich weiß nicht. Ich dachte so, dass... Ach Mann, keine Ahnung. Ich war noch nie gut in Überleitungen. Ron stellt heute den Fall vor. Das heißt, mich hört ihr heute leider nicht so oft. Außer mit Zwischenfragen. Ja, deswegen würde ich sagen, ich übergebe dir alles und don't kill and talk.
Also, heute reden wir über, ich würde mal sagen, den Fall aus den 90er Jahren.
Der ist schon so lange her.
Mhm. Der wurde, ich weiß nicht, ob er als Film verfilmt wurde, aber es gibt auf jeden Fall eine Serie darüber.
Mhm.
Und ja, es ist irgendwie so der Starfall der 90er Jahre. O.J. Simpson. Der Fall des O.J. Simpson.
Aber ich hätte schwören können, dass der noch gar nicht so lange her ist, der Fall.
Doch, der ist aus den 90ern.
Also ich muss zugeben, ich habe mich mit dem Fall nicht stark befasst, weil es auch einfach irgendwo nicht in meinem Interesse war. Aber ich hätte schon gerne, er war es 2010, 2015?
Nein, um Gottes Willen.
Scooty.
Auf jeden Fall. Also der Strafprozess gegen O.J. Simpson ist auch offiziell bekannt als, auf Englisch, The People of the State of California versus Orenthal James Simpson.
Wofür steht das O.J.?
Orenthal James und dann halt Simpson.
Orenthal?
Ja.
Das klingt ein bisschen wie orientalisch.
O-R-E-N-T-H-A-L. Auf jeden Fall.
Wir bleiben bei O.J., das ist mir zu kompliziert.
Ja, wir bleiben aus der... Mann, das ist auf jeden Fall ein Gerichtsverfahren aus dem Jahre 1995.
Mhm.
O.J. Simpson war ein ehemaliger Footballstar und sogar Schauspieler und wurde wegen Mordes an seiner Ex-Frau Nicole Brown Simpson und dem Kellner Ronald Goldman angeklagt.
Okay.
Der Prozess, also dieses ganze Gerichtsverfahren, dauerte ganze 8 Monate, was ich schon irgendwie krass finde, weil normalerweise dauert halt ein Gerichtsverfahren nicht, oder? Dauert das so lange?
Ich weiß nicht, also ich muss gerade an Peggy Knoblauch denken, aber ich glaube, das ist kein gutes Beispiel, das ging über Jahre.
Ja, das ist halt kein üblicher Fall, weißt du?
Ja, aber sonst hätte ich auch gesagt, dauert das nicht allzu lange.
Das Krasse an dem Fall war, dass der sogar live im US-amerikanischen Fernsehen übertragen wurde und weltweit verfolgt wurde.
Weißt du, woran mich das erinnert? An
die Hochzeit der Queen und dass das da irgendwie glücklich war und nicht so?
Nein, an das Gerichtsverfahren zwischen Johnny Depp und Amber Heard. Die Doku, die wir uns angeguckt haben.
Ja.
Aber das war wahrscheinlich krasser mit O.J.
Minimal. So minimal. Auf jeden Fall, einige Medien haben den Prozess auch den Fall des Jahrhunderts genannt.
Krass.
Und am 3. Oktober, das ist ein kleiner Spoiler, am 3. Oktober 1995 wurde O.J. Simpson von Mordvorwürfen freigesprochen.
Warum spoilerst du?
So you know.
Okay.
Trotzdem musste er aber in einem späteren Zivilprozess an die Familie des, oder besser gesagt der Opfer, eine Entschädigung von insgesamt 33,5 Millionen US-Dollar zahlen.
Was?
Wollen wir zur Vorgeschichte kommen?
33 Millionen! Can I have some?
I don't know.
Okay, aber okay, fang an. Aber das ist schon krass.
Auf jeden Fall kommen wir mal zur Vorgeschichte von OJ und Nicole und zu deren Ehe. Von 1985 bis 1992 war OJ mit seiner zweiten Ehefrau Nicole Brown verheiratet. Nicole, so heißt sie eigentlich, wurde in Frankfurt am 19. Mai 59, also 1959 geboren und ist die Tochter eines US-Amerikaners und einer Deutschen. Als sie 18 Jahre alt war, 1977, hat sie den damals schon bekannten Footballstar O.J. Simpson kennengelernt. Damals hat sie als Kellnerin in einem Nachtclub im Viertel der Reichen und Schönen, wie ich das einfach mal so genannt habe, in Beverly Hills, Los Angeles gearbeitet. Und während die sich kennengelernt haben, war O.J. halt die ganze Zeit noch mit seiner ersten Frau Margaret, ich weiß nicht, wie sie heißt, wie man sie richtig ausspricht, war er noch mit ihr verheiratet. 1979 hat er sich dann von der scheiden lassen. Und erst 6 Jahre später hat er dann Nicole geheiratet. Also vielleicht waren die dann 6 Jahre zusammen oder weiß ich nicht. Vielleicht waren die auch nur Freunde, aber glaube ich nicht. Gemeinsam haben dann OJ und Nicole auch 2 Kinder bekommen. Sydney Brooke Simpson, die 1985 geboren wurde, und Justin Ryan Simpson, der 1988 geboren wurde. Im Laufe ihrer Beziehung machte OJ Nicole öfters eher großzügige Geschenke. Also für sie war es halt nicht selbstverständlich, da sie aus einfachen Verhältnissen
kam.
Ja. Also sie stammt halt einfach aus einfachen Verhältnissen. Eines dieser Geschenke waren 2 Eigentumswohnungen in einer gerade nicht schlechten Gegend.
Was?
In Los Angeles. OJ ist auch noch viel weiter gegangen, denn er hat Nicoles Familie finanziell unterstützt und übernahm die Studiengebühren ihrer beiden Schwestern. Insgesamt waren die 2 7 Jahre lang verheiratet. Ja, das ist...
Ja, ich lasse es einfach für den Moment.
Weil so schön, glaube ich, war die Ehe jetzt auch nicht.
Ich bin auch bei den Eigentumswohnungen.
Weil in den 7 Jahren kam es häufig zu Übergriffen und häuslicher Gewalt.
Oh nein.
Schon im ersten Jahr, als die geheiratet haben, also sprich, das ist dann 1986, musste die Polizei mal einschreiten. Und da war auch der Polizist Mark Foreman anwesend, der wichtig ist. Der Grund hierfür ist, ein Familienstreit. Wie?
Okay, das muss aber ein sehr heftiger Familienstreit gewesen sein, wenn die Polizei kommt.
Wie Foreman sagte, fand er OJ in einem hocherregten Zustand auf. Er hatte einen Baseballschläger in der Hand und hat die Windschutzscheibe seines Autos eingeschlagen.
Was?
Und Nicole hat er auf der Motorhaube aufgefunden und dort hat sie geweint. Und trotz eines solch krassen Streits wollte Nicole keine weiteren Ermittlungen gegen ihren Ehemann einführen. Also sind Foreman und seine Kollegen einfach wieder gefahren und haben das Anwesen der Eheleute verlassen.
Das ist aber schon krass. Also natürlich können die nichts machen in dem Punkt, aber stell dir vor, du findest einfach sowas vor, das ist schon krass.
Und das ist erst der erste Streit. Ein weiterer Streit spielte sich auf einer Neujahresparty ab. Da war das aber schon ein bisschen krasser, denn OJ hat Nicole so hart geschlagen, dass man auf ihrem Rücken seinen Handabdruck sah.
Alter Vater.
Mhm. Soll ich dir von einem weiteren Vorfall erzählen?
Bitte.
1989. Laut Polizisten rannte Nicole schreiend und leicht bekleidet aus dem Hause. Der Grund dafür war, dass OJ sie umbringen wollte. Die
Wann war das?
1989.
Da waren die Kinder ja noch unfassbar klein, da war Justin ein Jahr alt.
Mhm.
Oh mein Gott.
Also sie ist schreiend und leicht bekleidet aus dem Haus gelaufen, weil OJ sie umbringen wollte. Und die Polizisten haben sie nicht nur, also haben das Schreien nicht nur mitbekommen und haben nicht nur gesehen, dass die leicht bekleidet ist, sondern denen ist auch ein bisschen mehr was aufgefallen, dass die im Gesicht Schrammen, Kratzer und sogar Blutergüsse hatte. OJ machte keine Entlassung zu seiner Schuld bei einer Gerichtsvorladung aufgrund häuslicher Gewalt. Also das bedeutet einfach, dass er bekannte sich weder schuldig noch unschuldig.
Mhm.
Also sprich, bei diesem Streit ging es dann sogar vor Gericht. Insgesamt wurde die Polizei weitere 9-mal angerufen.
Was?
Wegen so ähnlicher Vorfälle.
Oh mein Gott. Und er hat nie irgendwie großartig was dazu gesagt.
Mhm. Wir kommen nochmal zurück auf den Vorfall aus dem Jahre 1989. Und dort plädierte die Staatsanwaltschaft für eine 1-monatelange Freiheitsstrafe aufgrund schwerer Misshandlung.
Mhm.
Aber im Endeffekt kam es nur zu einer psychologischen Behandlung.
Ja, super.
Mhm. Und 1992, nach einer eher qualhaften Ehe, hat Nicole wegen, Zitat, unüberbrückbarer Differenzen die Scheidung eingereicht.
Das hat sie sehr freundlich ausgedrückt.
Ja, am 15. Oktober 1992 einigten sich beide, um einen Prozess zu vermeiden, dass OJ ihr eine Einmalzahlung von 433.750 US-Dollar leistet und dann noch jeden Monat 10.000 Dollar an Kinderunterhalt zahlt.
Ja.
Im Jahr ihrer Scheidung erhielt Nicole öfters mal Gewaltdrohungen von OJ und deswegen hat die auch die Polizei alarmiert. Ja.
Das ist total, also weiß ich nicht. Ich weiß nicht viel über OJ. Ich habe irgendwie im Kopf, dass er irgendwie ein sehr herzensguter Mensch sein soll. Das habe ich scheinbar sehr, sehr falsch aufgegriffen. Also weiß ich nicht, von all dem, was du bisher erzählt hast, ist das ein bisschen brutal.
Ein bisschen sehr brutal. Es geht aber noch weiter. Denn ne, die haben sich ja scheiden lassen, also ist sie verständlicherweise auch ausgezogen und OJ lebte dann im Anwesen
alleine.
Und Nicole erzählte der Polizei, dass OJ bei ihr eingebrochen sei und sie bedroht habe.
Oh mein Gott.
Im Laufe des Prozesses wurden auch mehrere Mitschnitte vom Notruf veröffentlicht.
Mhm.
Aber jetzt kommen wir mal zum eher traurigen Part, weil Nicole und OJ haben trotz dessen...
Ich muss hier mal kurz meinen Notizblock umblättern, ja.
Nicole und OJ haben trotz dessen öfters mal versucht, ihrer Beziehung eine weitere Chance zu geben.
Mhm.
In einem Brief von Nicole werden die Bemühungen um ihre Versöhnung klar. Ich habe den Brief natürlich übersetzt, ne?
Oh...
Sie schrieb, ich wusste immer, dass das, was mit uns passiert, nur mich betraf. Ich bin diejenige, die die Kontrolle hatte. Ich wollte, dass du treu und ein perfekter Vater bist. Ich hatte nicht akzeptiert, wer du bist. Ich versank in eine Depression, die ich nicht kontrollieren konnte. Ich stimmte dir auch jetzt zu, dass ich eine Art Midlife-Crisis durchmachte, die 30er-Sache, wie du sie nanntest. Ich will unsere Familie wieder zusammenbringen. Ich will, dass unsere Kinder mit ihren Eltern aufwachsen. Ich will bei dir sein. Ich will dich lieben und wertschätzen und dich zum Lachen bringen. Ich will morgens mit dir aufwachen und dich nachts festhalten. Ich will dich jeden Tag umarmen und küssen. Ich will, dass wir wieder so sind wie früher. In dem Brief, den Nicole da geschrieben hat, gab es aber kein Datum, also weiß man nicht, aus welcher Zeit der stammt.
Also, weiß ich nicht, sie, wo hatte sie denn die Kontrolle? Also sie gibt sich ja in all dem die komplette Schuld, was ihr widerfahren ist.
Ja.
Das ist ja total krank.
Ich weiß nicht, aber ich glaube, die hatte halt auch insgeheim krass viel Angst vor dem.
Ja, glaube ich auch.
Das war so die Vorgeschichte von deren Ehe. Wollen wir zum eigentlichen Fall kommen?
Ja, also, ja.
Bist du bereit oder nicht?
Ja, ich hatte eigentlich auch so eine, irgendwie so ein bisschen was Schönes in der Ehe gehofft und irgendwas, dass sie es nochmal versuchen. Also nicht nach all dem, was passiert ist, dass sie es nochmal versuchen, aber dass er vielleicht auch einen Fehler einsieht, aber davon ist ja scheinbar keine Spur.
Nee.
Okay.
Am 12. Juni 1994 haben Nicole und ihre Mutter und die Kinder abends das Lokal Mezzoluna besucht.
Ah, das kenne ich sogar.
Um circa 20 Uhr haben sie dieses verlassen.
Mhm.
Nicole und ihre Kinder sind dann in ihr Townhouse in der 875 South Bundy Drive Straße oder wie man das auch immer nennt, zurückgefahren.
Mhm.
Eine ihrer Schwestern rief aber nochmal im Lokal an, denn Nicoles Mutter hatte ihre Brille dort vergessen.
Könnte meine Mutter sein.
Wer ging ans Telefon? Niemand anderes als Ronald Goldman. Denn der ist Kellner in Mezzoluna. Und er hat gesagt und ein Versprechen gegeben, dass er die Brille höchstpersönlich später bei ihr vorbeibringt.
Okay, das ist aber auch ein bisschen komisch.
Ja, vielleicht war er verliebt. Weiß ich nicht.
Yes, hello. Your mother have forgotten her Brille, so I brought it to you. So.
Um kurz vor 10.
Also das finde ich ein bisschen komisch von dem Kellner, aber go on.
Um kurz vor 10, also gegen 21.50 Uhr, verließ Goldman das Restaurant. Kurz nach Mitternacht riefen Passanten die Polizei, da sie den Hund von Nicole mit blutverschmierten Pfoten sahen und er sie zum Tatort führte.
Nein! Nein! Und der arme Hundi. Nein! Mach weiter.
Ich würde eigentlich nie Tiere in solche Fälle einbringen, ne?
Nein.
Das finde ich immer richtig schlimm. Auf jeden Fall, die zwei Passanten fanden dort die Leichen von Nicole und Ronald im Eingangsbereich von ihrem Haus.
Oha.
Ermordet, jetzt wird es ein bisschen bildlich, ermordet wurden die beiden mit mehreren Messerstichen. Bei Nicole waren Verletzungen im Halsbereich.
Mhm.
Und diese Verletzungen waren so schwer, dass ihr Kopfgelenk und beide Halsschlagadern sauber durchgetrennt waren. Goldmans Todesursache konnte nur anhand einer Rekonstruktion des Tatgeschehens festgestellt werden. Und die Polizisten fanden heraus, dass Goldman anscheinend mehrere Minuten mit dem Täter gekämpft haben musste. Und schließlich wurde er mit einem Schnitt in den Hals und mehreren Stichen in den Oberkörper dann getötet. Ermittler dachten, dass der Angriff OJs Ex-Frau galt. Und bei Goldman handelte es sich um Zufallsopfer, da er halt den Tatergang vielleicht beobachtet hatte.
Mhm.
Der Beamte Mark Foreman und Philip Fanater sicherten in den darauffolgenden Stunden den Tatort. Und schon bei der Sicherstellung des Tatorts haben sie so ein paar kleine Beweismittel sichergestellt.
Mhm.
Um 5 Uhr morgens fuhren dann Foreman und Vanatta zu Simpsons Anwesen in der 360 North Rockingham Avenue.
Mhm.
Und da wurden weitere Beweismittel gefunden. Foreman zufolge fanden sie Blutspuren in Simpsons Ford Bronco. Zum Zeitpunkt galt OJ aber noch nicht als Tatverdächtigter.
Okay. Also man findet Blut bei ihm und Beweisspuren, aber er ist noch nicht tatverdächtig. Seine Ex-Frau stirbt, aber ist nicht tatverdächtig.
Ja.
Okay.
Laut seinem Chauffeur, Alan Park, hat er um ungefähr 23.15 Uhr in der Nacht in einer Limousine die Stadt verlassen.
Mhm.
Er war an Bord des American Airlines Flug 668.
Ah, okay, also Alibi.
Welcher in Richtung von Chicago flog. Also, ne? Mal so ganz spontan mal wegfliegen. OJ gab an, zum Zeitpunkt der Tat in seinem Haus in der North Rockingham Avenue gewesen zu sein. Denn da hat er sich anscheinend angeblich auf den Flug vorbereitet.
Okay.
Nur zur Info, von seinem Haus bis zur Wohnung seiner Ex-Frau sind es 3,2 Kilometer.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie weit ist das denn voneinander entfernt?
Kommen wir zum Verdacht und zur Festnahme von OJ. Es ist ja schon ein bisschen verdächtig, wenn die Ex-Frau stirbt, der Kellner wird tot aufgefunden, also beide werden tot aufgefunden und OJ flieht am selben Tag.
Mhm.
In der Nacht.
Mhm. Ja. Ja.
Und es war ja auch klar, dass er schnell ins Visier der Polizei gerät. Was dann auch passierte.
Mhm.
Denn bekannt war, dass er halt schon einen Prozess hatte oder Prozesse wegen häuslicher Gewalt und die Polizei war auch öfters da gewesen. Und er hatte halt auch kein Alibi. Kein richtiges Alibi. Ein Tag nach dem Mord, also am 13. Juni 1994, forderte die Polizei, dass O.J. Simpson wieder aus Chicago zurück nach L.A. kehrt.
Mhm.
Was er auch tat. Anschließend holte ihn die Polizei dann ab. Und hat ihn mehrere Stunden lang verhört.
Mhm.
Er wurde nicht festgenommen, denn zu diesem Zeitpunkt war er kein Verdächtigter. Doch trotzdem holte ihn die Polizei in Handschellen ab. Die nächsten 4 Tage verbrachte er mit seiner Freundin Paula Babiertem in dem Haus von seinem Freund und Anwalt.
Oh,
bereit? Ja. Wer das ist?
Mhm.
Niemand anderes als Robert Kardashian.
Nein!
Ja.
Was?
Ja.
Wie heißt... Das ist jetzt Caitlyn Kardashian, ne?
Nein, nein, das ist nicht Caitlyn Kardashian. Das ist ja Bruce Jenner vorher gewesen. Robert Kardashian ist der Vater von Kim, von Khloe und von der anderen da.
Wieso weißt du das besser als ich?
Ich habe recherchiert und mir das aufgeschrieben. Wie die andere heißt,
weiß Kylie?
Ich. Nein.
Kendall?
Nee.
Kourtney?
Ja.
Ah, look.
Danke.
Oh mein Gott!
Ja.
Das muss ich mir aufschreiben.
Das war aber sein neuer Anwalt, ne?
Mhm.
Bis zum 17. Juni stieg die Wahrscheinlichkeit immer mehr, dass O.J. Simpson der Täter ist. Denn nicht zu vergessen, man fand Blutspuren am Opfer und an ihm und am Tatort. Also, ist schon ein bisschen sass.
Minimal.
Bevor O.J. Robert Kardashian zu seinem Anwalt machte, war Howard Weitzman sein Verteidiger.
Der klingt für mich, ich weiß nicht, ob das wegen den Kardashians ist, aber der klingt für mich ein bisschen professioneller. Howard Weitzman. Weiß. Das klingt weise.
Ja.
Oder nach Weizen. Kannst du aufschauen.
Am 17. Juli folgte der offizielle Haftbefehl wegen zweifachen Mordes. Doch anstatt sich zu stellen, ist OJ mit einem Freund namens Al Cowlings geflohen.
Einfach so?
Ja.
Okay.
Und es kommt meiner Meinung nach zur Kultverfolgungsjagd. Beide befanden sich in einem weißen Ford Bronco, nicht der von O.J. Simpson, weil der war halt bei der Polizei. Wegen dem.
Hatte der mehrere?
Das war der von, das war, weiß ich nicht, nicht von seinem Freund, aber geliehen oder keine Ahnung was.
Okay.
Auf jeden Fall, beide befanden sich in einem weißen Ford Bronco und sind auf dem Interstate Highway 405 gefahren. Hm?
Mhm.
Er hat auch Robert Kardashian einen Abschiedsbrief, wie er ihn genannt hat, hinterlassen.
Wow.
Nach kurzer Zeit fand die Polizei heraus, in welchem Fahrzeug sich Simpson befindet. Und es begann die Verfolgungsjagd. Also wirklich die groß geschrieben. Simpsons Auto war mit geringer Geschwindigkeit unterwegs. Also die waren jetzt nicht fürchterlich schnell unterwegs, sondern eher entspannt. Die Polizei versuchte, ihn auf offener Straße zu stoppen und zu stellen. Es war aber ein bisschen schwer, weil trotzdem fährt das Auto. Die ganze Verfolgungsjagd wurde live im Fernsehen übertragen.
Das machen die in Amerika aber gerne, ne?
Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, aber weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch nur wegen den Filmen, weißt du?
Ich gucke mir das manchmal an.
Ja, okay. Während der Jagd drohte Simpson öfters mit Selbstmord. Übers Telefon sagte er dem Polizisten Tom Lange, dass er nichts mit dem Doppelmord zu tun habe. OJ fuhr also einfach zurück zu seinem Haus.
Was? Nach der Verfolgungsjagd ist er einfach zurückgefahren.
Dort waren jedoch Scharfschützen platziert. Die Waffen...
Scharfschützen. Die waren da einfach platziert, weil die irgendwann gedacht haben, he will come back.
Ja.
Oder hat er das am Tisch? So, I'm gonna go home now, oder?
Nee, nee. Da waren Scharfschützen platziert, die die Waffen nach eigener Einschätzung auch benutzen durften, falls OJ eine Gefahr darstellt.
Okay.
Mhm.
Verrückt.
Nach einer langen Verhandlung und vielen Hin und Her und keine Ahnung was, ließ er sich endlich verhaften. Während der Festnahme fand die Polizei einen Reisepass und 8.700 US-Dollar Cash und ein Fake-Schnurrbart.
Nein.
Doch. Einen Fake-Schnurrbart.
Entschuldigung. Aber in meinem Kopf ist dann in dem Reisepass nicht OJ, sondern J-O. Es ist Joe's. Es tut mir so leid. Mit einem Schnurrbart. Also tut mir leid, wenn du so ein bekannter Mensch bist, dann einfach Schnurrbart. Ich bin ein Joe Simpson. Das macht in meinem Kopf keinen Sinn. Aber please go on.
Laut der Polizei sei sein Plan gewesen, das Land zu verlassen. Vielleicht wollte er das auch in seinem Abschiedsbrief mitteilen. Nach der Festnahme von OJ wurde er als suizidgefährdet eingestuft. Deswegen war seine Zelle nachts beleuchtet und wurde öfters mal am Tag und in der Nacht kontrolliert. Laut OJ, er hatte später ein Interview dann gegeben, war er in einer Einzelzelle eingesperrt, aufgrund seines Bekanntheitsgrads. Mhm. Und dort soll er laut eigenen Angaben 16 Monate in U-Haft, in Untersuchungshaft verbracht 16 haben.
16 Monate?
Das sind seine Angaben.
Okay. Das ist schon viel eigentlich.
Das ist schon scheiße lange.
It's over a year.
Yes. Am 20. Juni 1994 fand dann die erste Anhörung von O.J. Simpson statt vor dem Superior Court von Los Angeles.
Oh mein Gott, ich habe mich für eine Sekunde gefragt, ob die Frau auch da ist. But sie ist tot. Oh nein. Moment.
Die Anklage lautet auf zweifachen vorsätzlichen Mord. First Degree Murder. Nach Sektion 187a des Strafrechts des Staates Kalifornien. Simpson bekannte sich in beiden Anklagepunkten als nicht schuldig.
Mhm.
Eine Freilassung auf Kaution lehnte das Gericht wegen dringenden Tatverdachts ab. Nach einer einwöchigen juristischen bedingten Prozessverzögerung entschieden die Richter Kathleen Kennedy Powell am 30. Juni, dass die vorliegenden Indizien für eine formelle Mordanklage ausreichten. Simpson setzte daraufhin eine Belohnung von 500.000 US-Dollar für Hinweise auf die wahren Täter aus.
Oh, das ist eigentlich smart, aber ich glaube 500.000 sind nicht viel für ihn.
No. Der eigentliche Strafprozess begann dann am 22. Juli 1994. unter dem Vorsitz des Richters Lance Ito. Entgegen einem ungeschriebenen Gesetz, das ein Bekenntnis vor Gericht nur auf schuldig oder nicht schuldig lauten kann, bekannte sich Simpson mit den Worten absolut 100% nicht schuldig. Darauf folgend wurde der Prozessort vom Gericht von Santa Monica in das Stadtzentrum von Los Angeles verlegt. Generell finden Prozesse im US-amerikanischen Rechtssystem in dem Justizdistrikt statt, in dem sich das zu verhandelnde Verbrechen ereignet hat. Mhm. Als Begründung für die Verlegung wurden das große Medieninteresse, Sicherheitsbedenken und Erdbebenschäden am Gerichtsgebäude in Santa Monica angegeben.
Erdbeben.
Die Verlegung hatte Prozessbeobachtern zufolge weitreichende Konsequenzen für die Verspätung der Jurymitglieder. Da in den zentrumsnahen Stadtteilen der Anteil möglich schwarzer Geschworener deutlich höher liegt als im wohlhabenden Santa Monica, was für den ebenfalls schwarzen Simpson von Vorteil sein konnte. Mhm. Die Anklage wurde von den zuständigen Staatsanwälten Marisha Clark und Christopher Darden vertreten. Die damals 40-jährige Clark, eine erfahrene Juristin, die bereits 19 Verurteilungen in Mordverfahren erreicht hatte, wurde zur Hauptanklägerin bestellt. Der 38-jährige Darden war seit 15 Jahren in der Staatsanwaltschaft tätig gewesen und auf die Verfolgung von Gewaltverbrechen spezialisiert. Die Anklage entschied sich dafür, die im Bundesstaat Kalifornien für bestimmte Mordvergehen wie etwa ein Doppelmord mögliche Todesstrafe nicht anzustreben, sondern eine Verurteilung zu lebenslanger Freiheitsstrafe ohne Begnadigungsmöglichkeiten erreichen zu wollen.
Finde ich aber eigentlich besser als Todesstrafe.
Das war so der erste Fall, ne? Mhm. Der war aber nochmal im Knast. Wegen bewaffneten Raubs und Körperverletzung ist der frühere Footballstar O.J. Simpson zu 33 Jahren Haft verurteilt worden und war bis 2017 im Gefängnis.
Nein.
Ja.
Wegen bewaffnetem Raubüberfall. Ja, kannst du dem den Mord auch noch anhängen.
Und seine Bewährungszeit wurde dann Anfang Dezember offiziell beendet.
Das heißt, er ist wieder frei.
Ja, also 2017, Dezember, beendet.
Wahnsinn. Wahnsinn. Gewalttätiger Mann, ja, kann man sich jetzt drüber streiten, ob der die Frau umgebracht hat oder nicht. Ja, freigelassen, Raubüberfall, ja. Also, egal wie gut der im Football war, ne, aber das ist geisteskrank.
Minimal geisteskrank.
Minimal, maximal, das ist ja wirklich schlimm. Stell dir vor, du warst der Kellner. Stell dir vor, du wolltest einfach eine gute Tat vollbringen und eine Brille vorbeibringen und du endest tot.
Ja. Nicht so schön.
Und der Mörder wird nicht mal bestraft. Also selbst wenn er es nicht war, so, die haben ja keinen zur Rechenschaft gezogen.
Das wohl bekannteste aus dem Fall, der wurde ja auch, also aus dem Prozess, aus dem Gerichtsprozess, der wurde ja live übertragen. Es wurden Handschuhe gefunden, mhm, die er zum Mord, also die halt der Mörder anscheinend getragen hatte. Das heißt anscheinend, er hat die Handschuhe getragen. Mhm. Und O.J. Simpson sollte die Handschuhe anziehen. Aber da die Handschuhe voll mit Blut gesogen waren, hat er ja nicht reingepasst. Kennst du nicht die Szene, wo der so...
Nein.
Also man vermutet, dass er deswegen nicht reingepasst hat. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber man vermutet
Wahnsinn.
Das.
Wahnsinn. Crazy. Der OJ.
Aber richtig OJ, ey.
Alter, meine Güte. This was a very good case. Wieso rede ich heute so viel Englisch? Egal, aber es war wirklich ein sehr guter Fall.
Ich kann dir auch, wenn du Lust hast, kann ich dir auch ein bisschen mehr zu der Verurteilung wegen des bewaffneten Raubüberfalls erzählen.
Gerne.
Später saß Simpson im Gefängnis Lovelock Correctional Center in Lovelock, Nevada ein. Er war 2008 zu mindestens 9 und maximal 33 Jahren Haft verurteilt worden, nachdem er am 13. September 2007 gemeinsam mit Komplizen in Las Vegas zwei Sammler von Fanartikeln mit Waffengewalt zur Herausgabe von Erinnerungsstücken gezwungen hatte. Am 16. September 2007 wurde er deswegen dann auch verhaftet. US-Medien strahlten Aufnahmen eines Tonbandes unbekannter Herkunft aus, auf dem Simpson die Sammler beschuldigte, diese Sammlerstücke von ihm gestohlen zu haben. Der hat einfach beschuldigt, dass die das von dem gestohlen haben.
Also irgendwie würde ich dem Dude nicht so viel glauben, nach all dem.
Simpson wurde in allen Anklagepunkten für schuldig befunden und am 5. Dezember 2008 wegen bewaffneten Raubüberfalls und Geiselnahme zu einer Haftstrafe von 33 Jahren verurteilt. Frühestens nach 9 Jahren, also im Jahr 2017, konnte er eine Chance auf Entlassung wegen guter Führung bekommen. 2010 legte Simpson erfolglos Berufung ein. Sie wurden vom obersten Gerichtshof des Staates Nevada am 22. Oktober 2010 als unbegründet abgewiesen. Ein Wiederaufnahmeverfahren vor dem Strafgericht in Las Vegas scheiterte ebenfalls. Am 1. Oktober 2017 wurde O.J. vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Nach fast 9 Jahren Haft wurde der Rest seiner Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Diese endete wegen guter Führung im Dezember 21.
Krass.
Nicht 2017, da habe ich mich verlesen.
Aber ich finde es trotzdem wirklich viel zu wenig für das, was ihm irgendwie vorgeworfen wurde.
Es gibt ja auch so eine Serie über den Fall auf Netflix. Die habe ich mir auch angeschaut, die war richtig krass. Kann ich nur empfehlen. Mir fällt nur gerade nicht ein, wie die heißt.
OJ. Nein, aber wollte ich mir auch mal angucken. War auf jeden Fall ein sehr, sehr guter und spannender Fall. Aber ich finde es krass, man kennt den Namen. Also ich selber kannte OJ, aber ich wusste auch, dass er seine Ex-Frau ermordet haben soll, aber ich wusste nicht das ganze Ding dahinter. Und ich finde es krass, dass ein ehemaliger Footballspieler einfach so brutal sein kann. Auch wie gesagt, wenn er sie nicht ermordet hat, aber einfach, dass er seine Frau so oft wirklich geschlagen hat oder gedroht hat, das finde ich einfach richtig krass.
Ich frage mich halt, wie der dazu, also was heißt, wie der dazu kam, aber was den dazu gebracht hat, seine Frau zu schlagen.
Ja, das würde mich auch mal interessieren, wie Männer darauf
kommen. Liegt das daran, dass er einfach Frauen prinzipiell hasst? Oder liegt das daran, dass er vielleicht psychisch eingeschränkt ist oder war?
Vielleicht hat er zu viele Footballer im Kopf bekommen.
Kann auch sein. Ich mag ihn auf jeden Fall nicht.
Ich auch nicht. Also ich finde, man hat manche Mörder, mit denen ist man noch, denkt man sich, okay, nee, war nicht solide, was der gemacht hat, aber keine Ahnung, aber er ist halt, also weiß ich nicht, also da hat man halt wirklich 0% Mitleid mit.
Ja.
Was hältst du da angeschleppt, Ron?
Ich weiß es auch nicht. Du wolltest den Fall, hier hast du den Fall.
Danke für den Fall, Ron.
Ich glaube, ich muss mal meinen Kopf irgendwie ausspülen gehen. Ich habe Kopfschmerzen von dem Fall bekommen.
Verstehe ich.
Und deswegen...
Don't kill and talk.
So ticken Mörder.
Mit Ron.
Und Laura.
Tschüss.